Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Wenn dir der Podcast gefällt und du Die Motive unterstützen möchtest, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, mit einer Förderung auf Steady dazu beizutragen, dass dieser Podcast sowie auch der Newsletter und alle anderen Aktivitäten weiterhin regelmäßig umgesetzt werden können. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Und nun viel Spaß. Liebe Adelheid, wir nehmen auf.
Alles klar, Recording 646.
Ja, geil. Hallo Adelheid.
Alles klar.
Na, wie läuft's?
Stabil, würde ich sagen. Läuft.
Gefällt mir.
Manchmal auch ein bisschen langsamer, als man möchte, aber solange es nicht rückwärts geht, ist das okay.
Super. Pass auf, ich stell dich jetzt kurz vor. Kurz ist Definitionssache. Ich stell dich vor und du ergänzt oder sagst, das oder das stimmt nicht. Mal gucken. Das ist jetzt, da kommt jetzt ein bisschen was. Bitte lehnen Sie sich zurück, nehmen Sie sich Popcorn und Chips. Ich werde jetzt Adelheid Komenda vorstellen.
Oh Gott, das musst du kurz und knapp machen, entspannt ja, meiner Jugendlichkeit.
Mach ich doch. Mhm. Adelheid Komenda, du bist seit 2021 Referentin für den Fachbereich Fotografie am LVR-Landesmuseum in Bonn. Also schon mal deine aktuelle Stelle. Du hast Kunstgeschichte, Slawistik und osteuropäische Geschichte studiert. Du warst von 2000 bis 2006 Expertin für Fotografie beim Kunsthaus Lempertz. Mhm. Parallel dazu hast du promoviert. Seit 2006 warst du dann freiberuflich, also für den Open Space of the Art Cologne, den KVB Kunstwettbewerb für die Stadtbahnlinie. Du hast Ausstellungen kuratiert, ich glaube eine Lieselotte Strelo Retrospektive, korrekt?
Genau, die war hier auch in Bonn.
Von 2011 bis 2021 hast du die Geschäftsführung für Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig inne gehabt und hast mit Kaspar König auch eine Abschiedsauktion zusammen realisiert, oder?
Genau, 2012 haben wir das gemacht.
Mhm. Und 2015 hast du noch freie Ausstellungen kuratiert und dann hattest du, das hast du mir geschrieben, von 2016 bis 2018 eine zweijährige halbe feste Stelle in Bonn. Was war das?
Die war auch hier schon im Landesmuseum.
Ah, okay.
War eine befristete Projektstelle zur Bearbeitung auch des Nachlasses Hermann Claesen.
Ah, okay. Also ne, das war, ich habe das jetzt mal so grob teilabgelesen. Mhm. Ist natürlich auch verworren, weil du ja viele Hände und viele Füße in verschiedenen Dingen hattest.
Richtig. Mhm.
Aber grundsätzlich ging es immer um Fotografie, oder?
Naja, nicht immer. Also Fotografie war schon der Schwerpunkt, der sich dann aber auch erst, der hat sich letzten Endes in der Magisterarbeit schon rauskristallisiert, dann ja auch in der Dissertation, aber ich habe mit der Tätigkeit im Museum Ludwig im Freundeskreis, da war auch schon, oder Open Space natürlich auch, da war halt schon auch die zeitgenössische Kunst durchaus gleichrangig. Ne? Das ist immer die Frage, mit welchem Projekt man gerade intensiver zu tun hat. Das hat sich auch über mehrere Jahre gestreckt. Aber die Fotografie, die gab es immer. Die war immer sozusagen die, nicht nur die große Leidenschaft, sondern auch der Punkt, wo ich unbedingt auch wieder hin wollte.
Und warum?
Im Schwerpunkt.
Wieso die Fotografie? Das ist eine einfache Frage mit einer schweren Antwort.
Bitte?
Warum die Fotografie?
Weil ich das Medium total interessant finde und weil ich letzten Endes, ich bin ja 97 zur Fotografie gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, um das mal so ursprünglich zu formulieren. Ich habe 97 ein Praktikum in der Bundeskunsthalle gemacht während meines Kunstgeschichtsstudiums und da gab es irgendwie eine zeitliche Fehlplanung und anders als ich dachte, dass ich für den Aufbau der großen Ausstellung zur Hermitage St. Petersburg da mein Praktikum absolvieren konnte, war die Ausstellung schon eröffnet oder wurde gerade eröffnet und es gab nur noch einen Platz in der Vorbereitung der Ausstellung Fotografie, deutsche Fotografie macht eines Medium 1870 bis 1970. Und das fand ich damals eine Frechheit. Ich dachte, Fotografie, ich studiere Kunstgeschichte.
Wirklich?
Ja. Oha. Und gewisserweise war das so. Bin vorher auch mit der Fotografie außer der eigenen Knipserei, die ich aber auch überhaupt nicht so gar nicht intensiv verfolgt habe. Also ich, mein erster Fotoapparat, der ist wirklich auch, ich glaube, erst zu Abiturzeiten und das auch nicht leidenschaftlich. Ja, und dann mit diesem Praktikum fing eigentlich alles an und viele von nicht nur den Kontakten, die ich damals geschlossen habe, sondern von den ganzen, ob jetzt von den fotografischen Positionen oder eben von den Menschen, die mir begegnet sind, mit dem Praktikum im Umfeld davon, ja, nicht nur, dass ich heute noch profitiere, sondern das war einfach ausschlaggebend auch für mein stetes weiteres Beschäftigen mit der Fotografie. Und dann gab es auch irgendwie keine Frage mehr. Dann, ja.
Hast du jetzt Fragen an die Fotografie?
Ich habe immer Fragen an die Fotografie.
Ja, sag mal eine.
Also ich beschäftige mich ja gerade ziemlich intensiv mit dem Werk von Angela Neuke. Mhm. Das ist ein großer fotografischer Bestand, den wir hier im Haus haben. Ich weiß nicht, ob du Angela Neuke kennst, ob sie noch
aber nicht alle, die hier zuhören.
Namentlich bekannt ist und die wenigsten, muss man sagen. Nicht mal alle, die uns zuhören, das sind ja vielleicht eher auch Fachkolleginnen, Kollegen oder Interessierte, die sie vielleicht noch kennen. Aber Angela Neuke war Bildjournalistin und ist 1997 tragischerweise bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Da war sie gerade unterwegs zu einem Forschungsaufenthalt. Und sie war damals Professorin für Bildjournalistik in Essen an der Hochschule.
Ach, okay.
Und damals ist aufgrund des guten Kontakts zu Klaus Honneff, der mit ihr schon Jahrzehnte verbunden war, und der Lage, wie sie damals einfach war, der Notwendigkeiten, ist dieser ganze Bestand hier zu uns ans Haus gekommen.
Mm, okay.
Und wir konnten ihn dann letztendlich 2021 wirklich auch in unseren Bestand fest überführen aus einer Dauerleihgabe. Und dann bin ich schon seit Jahren dran, mit dem Bestand was zu machen, da eine große retrospektive Ausstellung vorzubereiten. Die wird es dann nächstes Jahr ab Mai geben, so viel die lange Vorrede. Deine Frage zu Fragen zur Fotografie, die ich mir gerade im Kontext natürlich der Beschäftigung mit dem Werk von Angela Neuke halt auch stelle, ob das jetzt Wahrheitsgehalt der Fotografie ist, ja, die vermeintliche Inszenierung der Inszenierung, unsere Medienverantwortung, die natürlich auch im Visuellen ganz stark mit einhergeht. Das sind also so ganz viel schichtige Fragen, die sich immer wieder ums Medium stellen, wo man denkt, ach, man kannte doch bisher etwas oder hatte für sich so eine, Anführungsstrich, Wahrheit oder eine Guideline mal vorgegeben. Und das wird ja alles auch gerade durch aktuelle Entwicklungen natürlich, KI etc., alles so ein bisschen durchlaufen. Das macht es für mich aber auch interessant, weil das Medium ja dadurch nochmal ganz andere Befragungen hervorruft sozusagen, weißt du? Das ist einfach nicht mehr so kanalisiert, sondern es wird immer breiter und das ist durchaus schwieriger und wir haben eine größere Verantwortung, finde ich. Aber es ist halt auch wesentlich interessanter.
Mhm. Was mir auffällt, ne, jetzt wo du das mit Angela Neuke sagst, oder du hast nämlich auch Ausstellungen zu Dirk Reinhardt, Jupp Dachinger gemacht oder Deutschland um 1980. Mhm. Was dabei natürlich auffällt, ist, das ist bis jetzt alles ein extremer Fokus auf so journalistische Fotografie und Zeitgeschehen und dokumentarfotografische Praktiken. Ist das bewusst gewählt? Ist das so das, was dich am ehesten interessiert?
Na, das ist so ein bisschen auch, ich sag jetzt mal, aus einer Notwendigkeit heraus, weil die Ausstellungsthemen einfach anstanden. Dazu muss ich kurz ausholen. Das eine ist, hier im Haus gibt es ja eine große fotografische Sammlung. Tue ich mich immer schwer, weil es ist keine Sammlung, die so als Sammlung entstanden ist, sondern das sind eher Bestände, die aus unterschiedlichen Gründen ins Haus gekommen sind. Die sind aber wirklich ganz ordentlich, kann auch in den letzten Jahren immer mal so ein paar Lücken füllen und schauen, aber der Fokus lag schon immer auf Porträt zum einen und generell deutsche Fotografie nach 45 zum anderen, wo natürlich die bildjournalistische, dokumentarische Fotografie auch einen großen Teil einnimmt. Und Dachinger beispielsweise haben wir hier auch, es gab 1997 eine große Ausstellung, das war die letzte Ausstellung, bevor das Haus damals geschlossen wurde für den Neubau. Die hatte Klaus Honneff noch kuratiert mit Darchinger zusammen und da gab es einfach einen großen Bestand, der in unseren Besitz übergegangen ist. Und Darchinger ist letztes Jahr 100 Jahre geworden, dann lag das so ein bisschen auf der Hand. Mhm. Und Dirk Reinhardt oder auch Deutschland um 1980 sind ja zwei Projekte, die ich zusammen mit den wunderbaren Kollegen aus Dresden und Hamburg, namentlich Jens Bowe von der Deutschen Fotothek und Sebastian Lux von der Stiftung FC Gundlach, realisieren konnte. Und wir arbeiten seit 2015 zusammen und haben unter dem Untertitel Aus den Archiven eigentlich überlegt, eine Ausstellungsreihe zu kreieren. Mhm. Und Dinge zu zeigen, fotografische Positionen, die auch nicht unbedingt nur bekannt sind, sondern aus unseren Archiven zu schauen, was gibt es da? Nicht um den schon bekannten Kanon nur zu bedienen, sondern gibt es andere Zusammenstellungen, andere Sachverhalte. Ost-West können wir, wie bei Deutschland 1980, hast du ja vielleicht auch gesehen, wo wir ziemlich selbstverständlich Ost- und Westpositionen nebeneinander gestellt haben, also zusammen gezeigt haben, ja. Und das ist so ein bisschen unser Bestreben. Und da ist Dirk Reinhardt, wir hatten ganz andere Themen überlegt, mhm, auch, die wir gemeinsam ausstellen. Und Dirk Reinhardt kam aber damals, wie heißt es bei Steidl so schön, Hot of the Press, der war gerade frisch quasi als Nachlassbestand von beiden Institutionen übernommen worden und ist ja auch ein Werk, was zwar durch seine Witwe und verschiedene andere Protagonisten auch posthum nach seinem Tod durchaus noch am Leben gehalten wurde und gezeigt worden ist von der Öffentlichkeit. Aber so eine große Retrospektive stand einfach an und das haben wir dann relativ schnell in dem Kontext bewerkstelligen können. Neuke ist jetzt auch nochmal ein Thema, aber wir haben auch andere Themen. Wir hatten schon den Rhein in der Fotografie, den wir 16, 17 gezeigt haben. Große thematische Ausstellung. Und es wird auch eine große übergreifende Modeausstellung zum Thema Fotografie, Mode geben. Mhm. Vermutlich 29. Und es gibt Überlegungen auch für das Thema Zirkus, was natürlich für uns hier als kulturhistorisches Museum auch wichtig ist, dass wir nicht immer nur die einzelnen Fachbereiche zeigen, sondern halt auch mal gucken, wo können wir uns im ganzen Haus mit den anderen Fachbereichen auch mitpräsentieren. Also da ist ein Thema Zirkus, wo Fotografie aber auch eine große Rolle spielen wird. Also wir können nicht nur und sind nicht nur im Fokus bildjournalistisch. Das hat sich in den letzten Jahren so ergeben. Nichtsdestotrotz ist es, auch deine Frage, lange Antwort, durchaus eine Richtung, die mich sehr, sehr interessiert. Natürlich logischerweise dadurch, dass ich mich jetzt so intensiv auch damit beschäftigen durfte.
Ja, wie kam es denn, ne? Du hast es gerade eben selber gesagt. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Also ich meine, in der Fotothek, mit denen hattest du früher schon Kontakt. Da hast du ja quasi auch mal ein bisschen mitgearbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie kam denn überhaupt diese komplette Konstellation zusammen aus Fotothek, Gundlach-Stiftung und LVR und der Idee zusammen zu arbeiten? Also wie passiert sowas? Weil ich stelle mir dann vor, du sitzt in deinem Büro im LVR und was machst du dann? Sitzt du dann da und denkst, ach, ich glaube, ich rufe mal Sebastian Lux an.
Genau, um mit dem mal was zu machen. Ganz so war es nicht, aber auch ein ähnlich sehr schönes Setting. Im Zweifelsfall haben wir uns nach einer Veranstaltung mit Jens Bowe zusammengesessen. Wir hatten Jens Bowe für eine Diskussionsreihe hier nach Bonn eingeladen, ich glaube 2013, 14. Es gibt hier für die Fotografie auch einen Förderverein, die Gesellschaft Fotoarchiv, der ich auch qua Amt angehöre. Und wir haben damals, da war ich ja noch nicht fest im LVR, haben wir halt Veranstaltungsreihen kreiert, Diskussionsrunden, und da hatten wir Jens Bowe eingeladen. Und anschließend haben wir dann nicht in einem Büro, sondern nett zusammengesessen mit dem damaligen stellvertretenden Direktor des Hauses, Lothar Altringer. Und dann, wie sagt man so schön, man spinnt ja dann immer und macht Pläne und hat Träume und überlegt, was man mal machen könnte. Vor allen Dingen auch zusammen, weil man sich A, sympathisch ist und weil man eben B, von Haus aus ganz wunderbare Bestände hat. Und wenn du dir überlegst, die Fotothek ist ja nun ein Haus, denen fehlt sozusagen in gewisser Weise die Ausstellungsfläche.
Ja.
Und
das also geht für diejenigen, die zuhören, wir reden von der Dresdner Fotothek.
Genau, Deutsche Fotothek in Dresden. Genau. Und da sind wir eben angedockt an das Archiv der Fotografen, was ja Sebastian Lux, also Stiftung Gundlach und die Deutsche Fotothek Jens Bowe 2012 ins Leben gerufen haben. Kann jeder gerne mal, wer es nicht kennt, auf der Seite schauen. Archiv der Fotografen in der Deutschen Fotothek, ganz wunderbar, mit über 200 Einträgen mittlerweile von Fotografinnen und Fotografen, die in der Deutschen Fotothek sozusagen als digitales Schaufenster vertreten sind. Und darüber haben wir auch, also wir hatten sozusagen zweigleisig haben wir kooperiert, weil wir jetzt für den LVR, für die fotografische Sammlung, keine Datenbank haben, die von extern recherchierbar ist, und ich die Fotothek aber auch als Möglichkeit gesehen habe, und das hatten wir auch eben so vereinbart, da den ein oder anderen Bestand zumindest in Teilen auch zu zeigen, weil sie zeigen ja auch Bestände aus Partnerinstitutionen. Und wir haben uns eben überlegt, was könnten wir wie zusammen machen, um eben den ein oder anderen Archivbestand, der eben nicht in der Sammlung bei uns ist oder immer so vordergründig gezeigt wird oder schon präsent ist, wie kann man da so ein bisschen Spannung erzeugen und Ausstellung machen. Und das erste Projekt, was wir wirklich realisiert haben, da war ich dann noch als Externer sozusagen dabei, dass wir 2015 hier im Haus eine Ausstellung gemacht haben, in diesem Dreierverbund schon.
So weit geht das schon zurück.
Ja, ja, das geht schon so weit zurück. Und damals, das war eine wirklich tolle Ausstellung. Das war der Anfang unserer Reihe. Da haben wir Hermann Klasen und Richard Peter Senior gezeigt.
Habe ich beide noch nie von gehört. Kannst du einmal kurz erklären, was das ist, wer das ist?
Das gibt es ja gar nicht. Aber ja, es sei dir verziehen, du sitzt ja in Hamburg. Hermann Klasen haben wir das Archiv hier im Haus. Ist ein Kölner Fotograf und er ist bekannt durch seine Trümmerfotografien.
Ah, okay.
Ja, Hermann Klasen hat 1947, also er hat in Köln gelebt, Kölner Fotograf, und hat schon nach dem 1000-Bomber-Angriff auf Köln im Mai 1942 hat er begonnen, die Stadt, die Zerstörungen zu dokumentieren. Eher in der Form der selbstgestellte Problembewältigung, seine Emotionen irgendwie Ausdruck zu verleihen. Das hat er natürlich mittels der Fotografie gemacht. Lange Rede, er hat wirklich viele Situationen in den laufenden, in folgenden Jahren fotografiert und hat 47 auf Betreiben eines Landrats hier aus Düren ein Buch bebildert, Gesang im Feuerofen. Ja, apokalyptisch. Ja, und hat, da gibt es in 47, muss man sich vorstellen, Kupfertiefdruck, wunderbare Tafeln. Klaus Honneff hat es mal so bezeichnet als den mit dem schönen Schauer, mit viel Filter gearbeitet, sehr theatralisch, Aufnahmen, vor allen Dingen von den zerstörten Kölner romanischen Kirchen, vom Dom. Und dieses Trümmerbuch, das haben wir sozusagen gegenübergestellt einer vergleichbaren Publikation von Richard Peter Senior, der wiederum als Fotograf in Dresden ansässig war, der Bestand ist in der Fotothek, und der hat 49 ein Buch rausgebracht, eben vergleichbar, Dresden, eine Kamera klagt an. Du kennst bestimmt beide Cover, weil die sind halt auch schon durch verschiedene Prints gegangen, werden immer wieder rezipiert. Und die beiden Bücher haben wir als Fotobücher in Prints an die Wand gebracht und haben quasi die Bücher auseinandergenommen und haben gegenübergestellt und gezeigt, welches Motiv hat wie Eingang ins Buch gefunden, was gibt es noch im Archiv, was hat vielleicht nicht Eingang ins Buch gefunden, haben eben Fragen gestellt, wie ist dieses Buch zustande gekommen, wie hat man die Narration dahinter belegt, und haben wirklich eine kleine, feine Ausstellung zustande gebracht, die dann auch noch weiter ins Stadtmuseum nach Dresden gegangen ist. Und das war so die erste Zusammenarbeit.
Okay, wow.
Und dann haben wir ja bis hin, Deutschland 1980, hattest du schon erwähnt, Fotografie in der Weimarer Republik, hatten wir eine große Ausstellung. Da hatten wir auch damals im Altonaer Museum in Hamburg so einen kleinen Vorab-Satelliten, wenn du dich erinnerst, im Rahmen der Triennale. Das haben wir dann hier nochmal groß gezeigt. Die ist dann auch gewandert, haben wir in Teilen in Krakau gezeigt und auch in Oberhausen noch im Industriemuseum erst vor 2-3 Jahren. Und in dem Verbund ist eben dann auch Reinhardts entstanden unter Deutschland 1980. Und da werden wir hoffentlich auch die Mode in dem Verbund machen.
Ja, was mir jetzt auffällt, dass im Grunde würde ich das am liebsten alle fragen, mit denen ich so spreche. Aber du hast gerade selber schon grob einmal so angedeutet, was passiert, wenn so eine Ausstellung einmal konzeptioniert und erstellt ist und man zeigt es zum ersten Mal irgendwo, und wenn es nur klein ist, und dann fängt die an zu wandern. Weil ich mich tatsächlich, auch wenn ich schon mit vielen Menschen gesprochen habe, ich frage es mich bis heute, was machst denn du eigentlich den ganzen Tag? Also wenn jetzt so eine Ausstellung dann einmal fertig ist, was es braucht, bis so eine Ausstellung steht, kann man sich ungefähr vorstellen. Ja, du hast gesagt, es fängt dann irgendwann an. Ich fasse das jetzt kurz zusammen. Man trifft sich vielleicht nach einem Kongress, Symposium, was auch immer, sitzt zusammen, merkt, oh, lass mal zusammen was machen. Wir haben ja ähnliche Ideen oder das passt gut oder wir mögen uns oder es macht alles Sinn. Dann irgendwann kommt es zu dieser Ausstellung und dann? Was passiert denn dann, wenn nach der Eröffnungsfeier abends und nachdem du vielleicht 4, 5 Rundführungen gegeben hast oder so?
Und Wasser getrunken hast. Also deine Frage beziehe ich mal, also ich würde das gerne zweiteilig beantworten. Das eine ist ja ganz konkret auf den Abend der Eröffnung, wie du sagst, und das andere, was ich den ganzen Tag über mache, da würde ich gerne auch noch ein Wort dazu sagen. weil es ist mitnichten so, dass ich hier sitze und mir leider Gedanken nur machen kann über schöne Ausstellungsthemen oder Realisierungsmöglichkeiten. Wenn der Abend der Eröffnung, das ist ja immer alles sehr aufregend, man hat ja meistens dann noch Kollegen, Partner oder Sponsoren, Honoratioren, mit denen man halt, wo man noch in gewisser Weise anderweitig verpflichtet ist und dann geht das eigentlich am nächsten Tag schon wieder los. Es gibt meistens ja auch noch weitere Presseanfragen, es gibt Aufzeichnungen für Vermittlung etc., was bei uns immer so unmittelbar direkt aufgenommen werden muss. Das sind so die nächsten 2, 3 Tage, dann hast du unheimlich viele Führungsanfragen. Menschen, die sich anmelden, die durchgeführt werden wollen. Du hast vielleicht beim Eröffnungsabend, hat sich das eine oder andere noch ergeben, was du noch mal ein bisschen nachjustieren musst in der Ausstellung. Und wo du dann vielleicht mal noch ran musst mit einem kleinen. Aber es ist überwiegend, ist es wirklich so, dass du dann halt am Vermitteln bist, dass du dich mit unterschiedlichsten Menschen triffst, die kommen, dass du guckst, es gibt ja im Vorfeld schon immer unsere Kolleginnen und Kollegen, die das Programm machen, da bist du also die ganze Zeit eingespannt, ne, für unterschiedlichste Führungen oder für kleine Vorträge, gibt ja ganz unterschiedliche Formate. Also man steckt schon viel immer noch in der Ausstellung drin. Nichtsdestotrotz bist du auch wieder direkt im Tagesgeschäft, weil es ist ja halt auch viel liegen geblieben und das ist der andere Teil, was ich sonst so über den Tag mache. Das Ausstellungsmachen ist ja das eine. Und das andere ist, wir haben ja eben einen Sammlungsbestand, wo noch sehr viel Nachholbedarf ist, wo ich immer ganz froh bin, wenn ich das auch von anderen Kolleginnen und Kollegen höre, mit inventarisieren, mit digitalisieren, da sind wir ja mitnichten auf dem Stand, dass ich halt alles sofort abrufen kann. Das gibt Bestände aktuell. Wir haben schon seit einigen Jahren einen Bestand an Holographien, wo wir ein Restaurierungsprojekt haben, was ich jetzt auch fortlaufend betreue. Wir haben die unterschiedlichsten Bildanfragen. Wir sind dabei, hier im Haus unser Bildarchiv überhaupt erstmal so ein bisschen zusammenzutragen. Das ist ein absolutes Desiderat. Da wird es hoffnungsvoll in diesem Jahr dann auch eine Stelle geben, sodass das halt auch ein bisschen gebündelt ist. Fällt natürlich auch zumindest vom Material viel in meinen Bereich, wo ich da halt arbeiten darf, kann, muss. Wir haben, das ist ein bisschen auch LVR-bedingt, immer wieder Studierende zum einen oder Schüler, Schülerinnen für Praktika, von Tagespraktika bis mehrwöchige Langzeitpraktika, die wir natürlich auch betreuen wollen, sollen, müssen, ganz klar. Ne? Das ist halt, wenn du so eine große Institution hast mit so unterschiedlichen Ausprägungen der LVR, hat ja jetzt nicht nur Museen, sondern wir haben Kliniken, Schulen, also so ganz unterschiedliche Institutionen. Und wenn es da eben die Anfrage gibt für ein Praktikum im Museum, dann geben wir halt uns wirklich sehr viel Mühe und zeigen den jungen Menschen die Arbeitsabläufe im Museum, die ja eben von der Aufsicht eben dann bis zur Archivarbeit, bis zur Sammlungsbetreuung, Anfragen etc. Wir hatten dieses Jahr, wir sind ja ein kulturhistorisches Museum, also mitnichten nur für die Fotografie bin ich zwar zuständig, aber ich habe natürlich auch so Aufgaben. Es gab Anfang des Jahres so einen sehr schönen Beitrag hier in der WDR-Lokalzeit.
Soll ich den verlinken? Ich habe ihn gesehen.
Nein, bitte nicht. Da ging es um die Objektbegutachtung. Ja. Ich will nur sagen, es ist halt wirklich eine Spannbreite. Und das hat jetzt so viel, auf so große Resonanz gestoßen, weil Köln das jetzt auch nochmal wiederholt hat. Sodass ich, wenn ich nächste Woche bin, ich auch wieder dran. Da hat man einfach dann Nachmittag mal 20 Personen da sitzen, die mit ihren vermeintlichen Kunstobjekten mit einer kleineren oder größeren Wertigkeit hier zu uns in die Bibliothek kommen und die Dinge zeigen. Also da bin ich halt auch in einer ganz anderen Funktion gefragt. Oder ich versuche mit einer Kollegin, auch mit unserer Bibliothekarin und der stellvertretenden Direktorin, wirklich viel in Sachen Fördervereine zu tun. Das ist bei uns immer noch ein bisschen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber das weißt du ja auch, es muss immer intensiv betreut werden und es muss halt gemacht werden. Wir haben jetzt eine sehr schöne kleine Reihe der Bibliotheksgespräche ins Leben gerufen, wo wir einmal im Quartal in unserer wirklich sehr schönen Bibliothek, ich möchte alle Hörerinnen und Hörer einladen, natürlich das Museum zu besuchen. Aber auch vor allen Dingen unsere Bibliothek ist wirklich ein ganz toller Ort, wo man auch wunderbar arbeiten kann. Und da habe ich jetzt auch die Möglichkeit, zweimal im Jahr so eine kleine fotografische Präsentation zu machen. Ja, man muss ja gucken, dass man auch ein bisschen was macht mit seinem Bestand. Und
ein bisschen was macht, das klingt jetzt nicht so, als wenn du zwischendurch Luft hättest, mal zu überlegen, was du überhaupt machst.
Zu wenig Luft, genau. Weil wir haben eben auch in unserem gesamten Sammlungsparcours die 1000 Jahre Kunstgeschichte, die wir abdecken, da haben wir auch zwei fotografische Kabinette. Die sind zwar fest mit ihren Positionen, aber müssen nichtsdestotrotz mindestens zweimal im Jahr ja neu bestückt werden. Und das ist halt schon auch das ist etwas, was immer Vorlauf braucht und Organisation. Also ich möchte mich überhaupt nicht beschweren. Das ist eine wunderbar vielfältige Tätigkeit. Und ja, manchmal fehlt so ein bisschen noch die Luft und der Freigeist, wo man sagen kann, man lässt jetzt mal so baumeln und überlegt mal, was kann man noch alles machen.
Ja. Als du gerade eben sagtest, ne, was dann so nach der Vernissage oder nach der Eröffnung der jeweiligen Ausstellung kommt, da hatte ich gedacht, du würdest als erstes sagen, ja, dann fahre ich als erstes in Urlaub. Weil mir aufgefallen ist, man möge mir schreiben, wenn dem so ist, dass viele Kuratorinnen und Kuratoren nach der Eröffnung, wenn man ihnen eine Woche hinterher schreibt, habe ich schon sehr oft automatische Antworten bekommen, wo drin steht, ich bin im Urlaub.
Ja, kann ich auch total nachvollziehen.
Weil der Workload, glaube ich, extrem hoch ist bis dahin.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Habe ich in der Tat noch nie gemacht.
Ja.
Gut, aus welchen Gründen auch immer. Es ist einfach auch immer viel wirklich vom Tagesgeschäft, was einfach geblieben ist, wo man dann halt wieder ein bisschen gucken muss. Nichtsdestotrotz, es sind so, mein verlängertes Wochenende ist schon auch ganz, ganz gut. Und ich weiß gar nicht, ob ich es bei Reinhards wirklich gemacht habe, bin ich ja, glaube ich, auch 4 Tage segeln gefahren. Also das ist schon, zwar nicht länger, aber das hilft schon einfach auch ein bisschen runterzukommen, weil es ist natürlich auch ein Spannungsbogen, den du aufbaust. Und das Arbeitspensum nimmt natürlich zu mit dem Termin der Eröffnung. Und insofern ist es schon ganz gut, wenn man sich dann wieder so ein bisschen erdet und ein bisschen runterkriegt.
Nun sind die Ausstellungen ja nicht das Einzige, worum du dich so kümmerst. Ich glaube, ein ganz großes Ding. Was
machst du in der Freizeit? Aha, genau.
Ja, das Wort Freizeit würde ich niemals benutzen. Mach dir da keine Gedanken. Das Wort Freizeit benutze ich gar nicht. Das habe ich, glaube ich, noch nie nachgefragt, weil ich nicht davon ausgehe, dass man, während man diesen Job macht, viel Freizeit hat. Weil du in deiner Freizeit, sagen wir es jetzt mal so, in deiner Freizeit, dich auch noch um ein Projekt kümmerst, was in der Überschrift eine Zahl hat, und zwar ist das 89 plus. So, kannst du einmal erklären, was das ist, für diejenigen, die es da noch nicht gehört haben?
Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich bin ja Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Und in der DGPH war ich ja auch in meinem geschäftsführenden Vorstand. Und in der Zeit, 2022, hatte sich die Arbeitsgemeinschaft 89 plus gegründet und war dann unter dem Dach der DGPH, ist sie immer noch beheimatet.
Es ist nur für diejenigen, nicht das Alter gemeint.
Das ist nicht das Alter gemeint, 89 plus. Ich würde jetzt den Schlenker machen. Ich bin im Osten der Republik aufgewachsen. Und bin da eben auch sozialisiert, und insofern war diese Nähe, weil es geht eben 89 plus um das fotografische Erbe der DDR im weitesten Sinne, lag es dann natürlich auch nahe, mich auch einzubringen und mich da zu engagieren. Es gab im Dezember 22 das erste Symposium, was die Arbeitsgruppe in Berlin in der Kunsthochschule Weißensee veranstaltet hat, und das habe ich dann auch besucht. Und dann bin ich in diesen Inner Circle des Arbeitskreises, der wirklich nur aus einer guten Handvoll Menschen besteht, bin ich damit reingerutscht und habe mich da von da an halt sehr engagiert für. Und wir planen aktuell das dritte Symposium. Mhm. Das soll, wird hoffnungsvoll. Wir warten auch noch auf die ganz finale Finanzierungszusage. Soll Ende Juni in Halle stattfinden. Das machen wir in Zusammenarbeit mit der fotografischen Sammlung der Moritzburg, des Kunstmuseums Moritzburg. Hier namentlich mit Jule Schaffer. Es wird da eine Helga-Paris-Ausstellung geben und wir docken uns sozusagen thematisch an diese Ausstellung an und werden da unser Symposium hoffnungsvoll arbeiten.
Worum geht's bei so einem Symposium?
Na, es geht ja nicht nur um dieses Symposium, sondern du musst ja überlegen.
Auch die Vergangenen. Also worum geht's? Was sind die Diskussionen, was ist der Diskurs, der da geführt wird?
Also das erste Symposium war einfach ein Punkt, wo man gesagt hat, wir stellen uns jetzt mal hin und sagen, uns gibt es. Wir zeigen auf, dass dieses Thema Beschäftigung mit dem fotografischen Erbe der DDR ein absolutes Desiderat ist, was in unterschiedlichen Institutionen von unterschiedlichen Personen vielleicht schon im Kleinen geführt wird. Das wollen wir einfach als Diskursthema annehmen und mal zusammenführen. Mhm. Eine Plattform geben, eben mit der Arbeitsgruppe, mit dem Symposium, dass man sich da trifft. Da war so ein bisschen, dass man Status quo feststellt. Mhm. Das nächste Symposium war dann schon so ein bisschen spezifischer, dass man sich so unterschiedliche Themen vorgenommen hat. Und jetzt das dritte Symposium, da geht es ganz konkret darum, wir haben da auch einen Open Call veranstaltet. Und der Bezug ist zwar jetzt im Großen der Begriff des Porträts, weil wir uns natürlich an die Ausstellung auch zu Helga Paris andocken, aber es ist weder ein Helga Paris Symposium noch bezieht sich das auf das Porträt als nur Angesicht oder nur das Porträt einer Stadt, sondern wir haben den Begriff schon ganz bewusst so ein bisschen weitergefasst, um einfach Ziel Menschen zusammenzubringen, die sich mit einzelnen Themen aus dem Bereich des fotografischen Erbes der DDR in der Rückschau, aber auch perspektivisch beschäftigen. Es gibt ja Menschen, junge Menschen, ältere Menschen aus eigenem Erleben, junge Menschen aus Erzählungen, aus Interesse, aus Ost wie West, die sich mit einzelnen Themen dazu beschäftigen. Und das versuchen wir so ein bisschen zu klammern in so einem Tag. Wir haben unterschiedliche Panels kreiert und es wird auch ein Thema, ist zum Beispiel Fotobuch, dann das Porträt im weitesten Sinne. Es wird um Protagonisten gehen. Wer hat wie maßgeblich die Fotografie beeinflusst? Jetzt nicht nur als Fotografierender, als Praktizierender, sondern natürlich auch in der Theorie, in der auch von Staatsseite, ne? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Verflechtungen. Das versuchen wir so ein bisschen zu klammern, um da auch eben perspektivisch da so ein bisschen klarer zu werden.
Kannst du da Namen nennen? Mir fällt jetzt dazu selber, ich habe jetzt die ganze Zeit, während du das erzählt hast, dachte ich die ganze Zeit, wen würde ich denn da jetzt sofort als Namen, mir fällt gerade niemand ein, aber das liegt nicht daran, dass mir niemand einfällt, sondern dass ich in dem Bezug niemanden sofort klar habe, ja, das ist DDR-Zeit und die waren da wichtig. Für mich ist ich habe zwar schon mitbekommen, dass irgendwann eine Mauer gefallen ist, aber meine ganze Sozialisation hat natürlich in einem normalen Gesamtdeutschland stattgefunden. Mhm. Für mich gab es dieses extreme West-Ost-Denken ja nie. Ja. Das heißt, die Menschen, die ich kenne, kenne ich als die Menschen und nicht als ist im Osten sozialisiert oder ist im Westen sozialisiert.
Also das ist jetzt kein Anspruch auf Verständlichkeit, aber es gibt natürlich Namen, die bekannt sind durch Publikationen und deren Wirken durchaus auch jetzt mal im theoretischen wie praktischen kritisch hinterfragt werden muss oder es überhaupt mal dargestellt werden muss. Da ist ein Peter Pachnicke, der ja nicht nur im Bereich Fotografie, sondern viel auch Kunst. Ne? Das ist ja immer diese Schnittstelle, wer hat wie vermittelt, war an politischen Prozessen vielleicht beteiligt, war flüsternd im Hintergrund. Oder so ein bisschen ideologisch auch in der Fragestellung Berthold Beiler. Oder auch ein ja viel auch für die Fotografie getan hat, Ulrich Wallenburg, ne? Der ja wirklich auch eine der ersten großen Ausstellungen zur Geschichte der Fotografie in der DDR gemacht hat. Also das sind alles Themen, ohne dass wir jeden Einzelnen ansprechen, aber es gibt ja eben Kolleginnen, Kollegen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich mit vereinzelten Themen da beschäftigen. Und das versuchen wir so ein bisschen ja auch im Größeren zu diskutieren.
Kannst du, also ich weiß ja gar nicht, wie sehr du dann als Experte dafür gelten könntest, weil ihr ja eher die Experten holt. Mhm. Aber wie kannst du über Fotografie in der DDR sprechen? Also wenn ich dir dazu, weil ich kann, hab da kein konkretes Bild von.
Ja.
Aber ich finde es mega spannend.
Total gute Frage, Alexander. Und ich muss, und das beantworte ich sehr gerne, sehr ehrlich, ich auch nur bedingt. Mhm. Weil auch wenn ich die ersten 20 Jahre meines Lebens in der DDR sozialisiert bin, hat für mich Fotografie, wie auch vielleicht noch weniger als die Kunst, der eigentlich nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Ja, ja, außer dass ich ein großes Interesse dran hatte, aber ich habe an vielen Dingen Interesse gehabt, ne? Ich habe auch habe auch Handball gespielt und bin auch Motorrad gefahren. Also und insofern habe ich alles das, was ich an Wissen habe, und ich würde mich nicht als sehr Wissende bezeichnen, sondern einfach mit dem gesunden Interesse. In den letzten Jahren hat sich das natürlich exponentiell gesteigert, alles, was ich dann halt mir erlesen und erhört habe, weil ich dann mit gerade bei 89 plus in der Kerngruppe ist ein Andreas Rost, ein Klaus Elle, eine Petra Göllnitz, die natürlich ganz anders aus eigenem Erleben, aus eigenem Tun die Szene, oder Inka Schube, ja, das sind natürlich alles Protagonisten, die da wesentlich besser oder überhaupt Auskunft geben können und da auch ein Bild zeichnen können. Und insofern würde ich mich eher als sehr interessierte Organisatorin des Ganzen bezeichnen. Ja, okay. Durchaus mit einem gewissen Blick, aber jetzt auch gerade von dem, was ich mir eben so erarbeitet habe, aber nicht aus eigenem Erleben.
Ja, okay. Okay, aus eigenem Erleben, also wie viel von dieser Welt wissen wir überhaupt von eigenem Erleben? Das ist jetzt eine fast philosophische Frage, aber die Antwort darauf wäre, ist es sehr gering, also fast gar nichts. Ist sich die Wissenschaft, das kann ich so mit Fug und Recht behaupten hier, weil ich gerade zwei Bücher dazu lese, zwei tatsächlich. Das hat andere Gründe, das hat mit einem Kongress zu tun, der eventuell Ende des Jahres stattfindet, wo es um Wissen geht oder Nichtwissen.
Oder Nichtwissen, wollte ich gerade
genau
sagen.
Genau, oder Nichtwissen, um schon mal ein bisschen zu spoilern. Und es ist ja tatsächlich so, dass man aus eigener Erfahrung nicht viel weiß. Also das meiste Wissen, was wir haben, ist so kollektives Wissen, wo man.
Das stimmt, aber ich meinte dann, hatte ich mich missverständlich ausgedrückt, beispielsweise, wer auch in der Arbeitsgruppe ist, ist Daniel Blochwitz, und Daniel, ein Jahrgang, hat sich schon frühzeitig ganz anders mit der Fotografie auseinandergesetzt, hat dann selber auch Fotografie studiert. Das war so mein Blickwinkel darauf. Ja. Und wenn ich aber jetzt schon die Namen raushaue der Gruppe, das ist ja sozusagen die Kerngruppe, dann möchte ich auf keinen Fall Anna Gripp unerwähnt lassen, die da ganz ganz stark sich auch gemacht hat, dass die Arbeitsgruppe auch nicht nur unter dem Dach der DGPH stattfindet, sondern wirklich auch sehr aktiv ist. Und Anna ist ganz, ganz entscheidend auch mit für die Aktivitäten der Gruppe. Und du sagtest es am Anfang ja selbst, was, womit beschäftigst du dich in sonst noch?
Ja,
nennen wir es
Freizeit,
ne? Und es ist halt auch immer, es ist viel Ehrenamt, es macht zwar viel Freude, aber es ist natürlich auch enorm umfangreich und arbeitsreich, da Gelder zu beantragen, da so Themen aufzustellen und dann natürlich auch sich immer wieder auszutauschen miteinander, was ja wichtig ist, weil eben gerade die benannten Gruppenmitglieder, nicht nur, dass man alle mitnehmen möchte, sondern man möchte ja auch gemeinsam was Gutes dann auf die Beine stellen, was ja auch ein bisschen Perspektive hat. Und bei 89 plus, was da nicht unerwähnt bleiben darf, ist unsere Machbarkeitsstudie.
Ja.
Unsere von wegen bezieht sich auf die Zeit, als ich im geschäftsführenden Vorstand der DGPH war. Da haben wir zusammen eben mit Anna Gripp und Michael Bidowitz, einer der beiden Vorsitzenden damals, haben wir bei der Kulturstiftung der Länder eine sogenannte Machbarkeitsstudie beauftragt, die also mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, muss man teilweise sagen. Machbarkeitsstudie, ein bisschen fehl von der Bezeichnung. Letzten Endes war Sinn und Zweck der Übung, das haben wir auch erfüllt, dass wir eine Wissenschaftlerin, Anne-Kathrin Müller, beauftragt haben im Namen der DGPH, eine sozusagen eine Basis Recherche, Forschung zu betreiben. Und sie hat über 218 Einzelarchive und Institutionen, Museen zusammengetragen, aufgelistet, die Bestand an DDR-Fotografie haben. Also Institutionen, ja, das ist das, was wir gerade bei der DGPH jetzt auch auf der Unterseite der Webseite gelauncht haben. Und Einzelarchive, das heißt, sie hat wirklich einzelne Fotografinnen, Fotografen aufgelistet, die entweder ihre Archive noch selbst besitzen oder sie vielleicht in Fremdverwaltung schon gegeben haben, um dieses fotografische Erbe der DDR sozusagen überhaupt mal zu erfassen, zu dokumentieren. Das ist ja auch ein Thema, was natürlich für Gesamtdeutschland, für die Bundesrepublik ist das auch wichtig. Ist ja so ein bisschen jetzt vom Deutschen Fotorat auch gerade in der Bearbeitung. Der Osten bei uns natürlich erstmal im Fokus ausgehend von dieser, von dem Impuls aus der Arbeitsgruppe 89 plus. So ist dieses Thema auch entstanden. Ist auch ganz wichtig, sind wir auch jetzt parallel zum Symposium dran, weil wichtig ist natürlich nicht nur diese Studie für die Schublade, diese Auflistung, sondern dass wir sie irgendwie jetzt, die Teile, die wir jetzt schon veröffentlicht haben, auf der Unterseite, was ich eben gerade sagte, mit den Institutionen, dass wir das auch für die Einzelarchive beauftragen.
Okay, pass auf. Ich muss so trotzdem jetzt die Frage stellen, weil ich, weil sie mich halt interessiert. Und ich muss die Frage jetzt anders einleiten, sonst kommt das so ein bisschen schräg rüber, wenn ich sage, warum ist das wichtig? Ich dass weiß, ja, da dieses Engagement. Natürlich wissen wir alle oder glauben zu wissen, warum das wichtig ist, aber vielleicht können wir das nochmal in Worte fassen. Warum das wichtig ist, das fotografische Erbe der DDR, wenn wir das jetzt mal so grob zusammenfassen, als Schatz zu bergen. Das habe ich jetzt toll beschrieben. Du weißt aber, worauf ich hinaus möchte vielleicht. Ne? Also es gibt dafür ja einen Grund, warum man sich dafür engagiert, also warum es überhaupt diese Arbeitsgruppe gibt und woher das Engagement kommt, dass Leute sich da quasi ehrenamtlich in ihrer Freizeit neben dem Beruf engagieren, weil sie alle davon überzeugt sind, dass das wichtig ist. Ich glaube das auch. Aber was wäre deine Antwort darauf, wenn man fragt, why?
Das ist auch keine Antwort mit einem Satz. Das eine ist, du ziehst dezidiert auf das fotografische Erbe der DDR. Und dass das Thema generell ein großes Thema für uns ist, dass wir unser fotografisches Erbe einfach nicht nur als solches erstmal erkennen und dass es unheimlich wichtig ist, es zu schützen, zu bewahren, das ist uns ja allen klar. Wobei, so klar, wie wir uns das jetzt gerade längst spielen, ist es natürlich nicht, weil die Fotografie in ihrer Bedeutung gefühlt in den letzten Jahren einfach überhaupt Zuwachs gewonnen hat, was ist eigentlich unvorstellbar. Na, das haben wir ja, da können wir jetzt politisch spielen. Wir können mit der Gründung des Deutschen Fotorates, der es ja als eine der Sektionen überhaupt in den Deutschen Kulturrat geschafft hat. Vorher war die Fotografie ein Appendix bei unterschiedlichen Sektionen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ja.
Die Fotografie, die so eine große Relevanz hat, die unseren Alltag so dermaßen prägt, wo wir ein Medium haben, mit dem man manipulieren, mit dem man vermitteln kann, war so eine hohe Bedeutung hat. Ja, das haben wir doch ganz ehrlich erst in den letzten Jahren erkannt, beziehungsweise wurde es auch in so eine Erkennbarkeit in der politischen Ebene, eben durch die Gründung des Deutschen Fotorates, unter anderem gehoben. Und wir erkennen, was wir eben an der Fotografie haben. Wir müssen jetzt nicht das Thema Deutsches Fotoinstitut aufmachen.
Können wir ja gar nicht, weil keiner weiß, was passiert.
Das ist das andere, aber die Überlegung dafür, die es ja auch schon seit über 20 Jahren gibt, ja, die Notwendigkeit, Alexander, ja, dass wir es geht noch nicht mal um eine Einrichtung, dass wir eine Stelle haben, die dafür steht, für die Fotografie, wo verschiedene, wir haben es immer Think Tank oder wo Experten zusammenkommen, wo es eine Datenbank gibt, was auch immer. Das, was wir ja im Kleinen, im Föderalen jetzt in Deutschland haben. Wir haben jetzt Gott sei Dank den Fotorat, wir haben bei der DGPH ein bisschen was. Das, wir müssen einfach machen und das zusammentragen, weil es wichtig ist, gerade auch diese Geschichte, diese Archive, immer mehr Fotografen gehen in Ruhestand, sterben, wie auch immer, unterschiedlichsten Alters. Wir haben unterschiedliche Datenträger. Ja, wir müssen gucken, dass wir das erfassen. Und es geht nicht darum, dass wir jedes Blatt bewahren und inventarisieren und irgendwo einen Schrank schließen, das ist ja auch nur die halbe Miete. Wir müssen ja was damit machen, bestenfalls. Ja, aber wir müssen uns dieses Erbes bewusst sein und wissen, eine Strategie uns überlegen, was wollen wir damit?
Pass auf, ich provoziere jetzt ein bisschen, ne? Absichtlich mache ich so richtig gerne.
Eigentlich und ja. Kenne ich gar nicht. Ich freue mich drauf.
Es gibt den einzigen anderen Podcast neben diesem hier, den Sie, den diejenigen hören dürfen, die hier zuhören, ist der Podcast, den ich mit Miriam Slubinski zusammen mache, vier Ecken. Da hatten wir auch schon mal das Thema Archive. Nur so nebenbei genannt. Bitte hören Sie dort eventuell einmal rein. Sonst hört nichts anderes hören, bitte. Das ist alles überflüssig, alles andere. Jetzt zu meiner Mini-Provokation.
Das war der Werbeblock.
Ja, das war der Werbeblock, den habe ich so eingeschoben, hat keiner mitgekriegt. Aber ich habe ja für mich selber Werbung gemacht. Also das ist nicht so richtig. Gut. Ich bezahle mich nicht selbst dafür. Worauf ich hinaus möchte. Ich habe da letztens wirklich, wirklich drüber nachgedacht. Diese Idee von wir sammeln und wir archivieren und wir müssen das alles zusammenbringen und wir müssen das eventuell zeigen oder erstmal muss das Ganze aufgearbeitet werden. Existiert überhaupt? Was ist überhaupt noch, wie du es gerade selber sagst, muss jetzt jedes Blatt aufbewahrt werden oder auch nicht? Und da bin ich an einen Punkt gekommen, an dem ich mich selber gefragt habe, das ist natürlich eine total bescheuerte, weil vollkommen allgemeine Frage, die auch leider schnell dazu führt, dass man eventuell sagt, ja okay, das können wir ja auf alles anwenden, nämlich, wenn wir davon ausgehen, dass so die Prognosen bezüglich der Klimaerwärmung und des Wandels und des menschengemachten Klimawandels, so das stimmt, guck mal, sie rollt schon die Augen, das kann jetzt keiner sehen. Wenn wir eh alle in 200, 300 Jahren als Menschheit nicht mehr existieren, für wen bewahren wir das eigentlich auf?
Für wen sitzen wir hier jetzt und machen den Podcast?
Das hat für uns alles beide, das macht doch Bock.
Okay.
Das ist doch
für uns beide, weil wir Spaß haben. Da hast du recht. Vollkommen wir erhoffen uns vielleicht den einen oder anderen Hörenden, der sich auch ein bisschen dran erfreut.
Eventuell, und
noch
muss aber nicht.
Mehrwert mitnimmt. Wenn wir mit deiner düsteren Prognose längs gehen, dann lohnt es sich ja gar nicht mehr perspektivisch in irgendeiner Form.
Das meine ich. Es ist natürlich eine Frage, die auf alles anwendbar ist. Und am Ende bedeutet es immer, okay, die Welt ist eh alles egal.
Genau. Und
das
wir
meine
können
ich damit
jetzt,
natürlich nicht.
Nein. Und weißt du, die Frage ist ja auch, wir müssen uns natürlich verschiedene Fragen um dieses Thema Archiv stellen. Und da gehören ja auch technische Fragen, klimatechnische Fragen. Ne? Wo wird es bewahrt? Unter welchen Kriterien? Was hast du da für konservatorische Anforderungen, da deklinierst du ja auch schon mal so ein bisschen mehr oder weniger perspektivisch und klimapolitisch und natürlich sammlungsästhetisch. Du hast ja da ganz unterschiedliche Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Letzten Endes ist es so, man muss ja nach den Gegebenheiten schauen, die jeder vor Ort hat. Das ist das eine. Und das andere ist dann, wenn man auch nur ein wenig die Liebe zu Material, zu fotografischem Material hat, was dir nicht jeden Tag auf deinem iPhone oder auf deinem Smartphone begegnet oder durchaus auch im Print nochmal, dann bist du doch auch neugierig und hast Interesse an Material, was man vielleicht eben nicht so kennt, was nicht im tradierten Kanon schon ist, ja. Ich habe vorhin gerade über eine Ausstellung von Günter Rössler im Kunsthaus Apolda gelesen. Ja, Günter Rössler ist ein immer noch viel zu unterschätzter Fotograf, ganz hervorragend, super Modefotos gemacht. Die gehören einfach auch mal auf eine große Bühne. Das jetzt nur mal als Beispiel. Es geht darum, dass wir das Material nicht auf Gedeih und Verderb bewahren, dass wir es mit Sinn und Verstand anschauen, dass wir vielleicht es auch ein bisschen reduzieren, aber dass wir es nachhalten für nicht nur die Generation nach uns, zum gemeinsamen Arbeiten, für Plattformen, zum Austausch. Das ist ja einfach auch wichtig, dass wir das einer gewissen Öffentlichkeit zuführen, weil für die Schublade, für uns alle Institutionen, das ist ja, wie gesagt, da hat ja, am wenigsten hat man was davon. Ich sage auch immer, das ist toll, dass meine Arbeiten oder die Arbeiten unseres Bestandes, dass die unter wunderbaren Klimabedingungen liegen. Es könnte alles besser sein, aber man muss ja zufrieden sein mit dem, was man hat, ne? Das ist alles großartig, aber ich will damit ja auch raus. Ich will das zeigen. Ich will es kontextualisieren. Ich will zeigen, wo heutige Bilder herkommen. Ich will Zusammenhänge auflisten. Ich will eine Genese zeigen, wie sich Bildsprachen entwickelt haben. Ja, das ist ja auch etwas, womit wir viel Vermittlungsarbeit auch für unsere Jugend, für die Zukunft leisten. Also ich sehe da schon einen ganz großen Beitrag für uns auch gerade in diesem Thema und jetzt nicht nur die DDR-Fotografie, die Bestände, sondern generell unsere Archivbestände. Ist einfach enorm wichtig, dass sich Menschen, die da mehr Interesse haben, vielleicht als andere, dafür engagieren und einsetzen.
Und jetzt ergänze ich noch.
Ja.
Ich habe natürlich auch eine Ergänzung dazu, weil das, was ich eben gesagt habe, natürlich das Düsterste vom Düsteren war.
Du hattest die Ergänzung doch schon im Hinterkopf, als du die Frage gestellt hast.
Ja, natürlich. Ich wollte erstmal abwarten, wie du reagierst. Du hast es großartig formuliert, nämlich es geht ja nicht darum, das einfach alles zu bewahren, sondern es auch zu zeigen, also auch zu sagen, das existiert alles. Also das sind Dinge, die sind dafür gemacht, dass man sie sieht, anfasst, riecht, was auch immer. Ich habe noch
gerade die Fotografie ist ja nicht alles, aber dieses Gebrauchsmedium,
ja,
wenn wir gerade im bildjournalistischen Presse unterwegs sind.
Das meine ich. Aber ich würde noch ergänzen, natürlich ist diese Idee eines Archivs vielleicht auch daran gekoppelt, dass man sowieso per se so optimistisch ist, dass das länger existiert und dass die Welt natürlich nicht untergeht und wir nicht alle den Hitzetod sterben. Das steckt da natürlich ja auch ein bisschen mit drin, weil sonst würde man das natürlich nicht tun. Wenn wir wüssten, wenn wir glasklar wüssten, in 5 Tagen schlägt hier der Meteorit ein, würden wir wahrscheinlich keine Diskussion mehr darüber führen, welche Bilder wir wie lange und unter welchen Bedingungen aufbewahren. Aber da wir alle da einfach glauben und hoffen, dass wir natürlich noch sehr lange fortbestehen, weil wir es bis jetzt auch irgendwie hingekriegt haben, das Ding immer noch mal wieder umzureißen, das Ruder, hoffen wir, dass wir es trotzdem hinkriegen. Und vielleicht hilft Fotografie ja sogar dabei auch, einen Blick auf die Welt zu bekommen, dass man sagt, die ist es auch wert, dass man sich mal ein bisschen ins Zeug legt, ihr Umweltverschmutzer da draußen, alle, die hier zuhören, dass das auch einfach Sinn und Zweck hat.
Ja, und da sagtest du gerade von wegen, das ist es auch wert. Ich war jetzt am Wochenende nochmal in der Salgado-Ausstellung in Köln. Und da kann man von seinen Großprojekten halten, was man will, aber es ist schon auch wirklich sehr eindrücklich, was Fotografie auch in der Dokumentation über einen langen Zeitraum zu leisten vermag, gerade weil du das Thema Umwelt ansprichst. Also das ist halt auch etwas, das habe ich total fasziniert auch gesehen, wie viele Menschen sich diese Ausstellung angucken. Und da ist Fotografie einfach das Medium der Vermittlung.
Ich zeige jetzt auf. Punkt. Sprich nicht weiter. Achso, du hast einen Punkt gemacht, okay.
Nein, Punkt.
Also wenn wir wirklich über Salgado reden, natürlich, also das Engagement und der Grund und die Motivation dieses Menschen ist nichts zu ersetzen, wahrscheinlich. Also ne, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob das noch zeitgemäß ist. So, ich wollte
das jetzt, deswegen hatte ich auch bewusst gesagt Punkt, weil wir können in verschiedene Richtungen da jetzt gehen. Das bringt, glaube ich, nichts. Ich wollte es wirklich nur als nochmal als Plädoyer fürs Medium.
Ja, aber genau darauf wollte ich gerade kurz hinaus. Was wäre, also sind die Arbeiten, die Bilder, die Salgado produziert hat zum Beispiel. Wir nehmen ihn jetzt mal als prominentestes Beispiel für nennen wir ihn mal Aktivismus in Form von Fotografie oder wie auch immer man das nennt. Tue ich mich jetzt schwer, mit das einzuordnen. Ist das etwas, wo man sagen würde, das muss auf jeden Fall archiviert sein für eine Nachwelt? Oder ist es dann doch vielleicht andere Form von Fotografie, die etwas zurückhaltender, weil das ist schon sehr dramatisch immer.
Das ist wirklich inszeniert. Ja, das ist ja auch jetzt nicht die klassische Fotoausstellung, auch wenn du von den Schwarz-Weiß-Prints ausgehst, die da aufgezogen sind und wirklich durch Licht inszeniert worden sind. Das ist ja auch die Frage, was würde man, wenn du jetzt Salgados Werk nimmst, versuchen wir es jetzt mal von diesem Ausstellungsthema so ein bisschen abzukoppeln. Natürlich bleiben seine Motive und du hast es halt bei ihm, sein Werk wird ja überwiegend, wie ich es wahrnehme, durch Bücher und durch diese Ausstellungsinszenierungen, ist das ja so sehr verbreitet worden. Und natürlich wird es auch, hat es seine Berechtigung, dass logischerweise auch seine ja, was wird er haben? Negative im Zweifelsfall am Anfang und später halt
digitale Files wahrscheinlich.
Digitale Files, dass das halt aufbewahrt wird, na klar. Ja, also das ist ja auch eine Form von Fotografie. Es kommt ja immer drauf an, weißt du, du hast halt Prints, die vielleicht auch oder Motive, die nicht unbedingt jetzt eine Ausstellung tragen oder wo du sagst, da gibt es jetzt halt einen Ansatz, der ist interessant. Also das ist ja auch nicht per se immer auf ein Gesamtwerk zu sehen, ne? Aber man muss ja auch jedes Einzelwerk im Kontext seiner Zeit sehen. Da gibt es so viele Fragestellungen, die dafür relevant sind, etwas zu bewahren. Mhm. Und sind wir ehrlich, es sind natürlich auch subjektive Kriterien derjenigen, die es bewahren, ja. Letztens erst viele Grüße an Linda Konze, in der sehr, sehr gelungenen Community-Ausstellung in Düsseldorf.
Ah, da war ich noch nicht.
Unbedingt reingehen. Also wirklich großartig. Darf man ja auch gerne mal nicht nur.
Das war jetzt dein kleiner Werbeblock.
Genau, Werbung für die Kollegen machen, sondern wirklich auch mal sagen, echt tolle Ausstellung. Habe ich Ute Mahler getroffen und wir sprachen über das erste Symposium, interessanterweise 89+, weil sie damals auf dem Podium saß. Und ich kann mich noch gut erinnern, da saß Jens Bowe im Übrigen auch mit und es ging um das Thema Archiv, Bewahrung des Archivs, wie man damit umgeht. Und Ute und Werner Mahler arbeiten ihr Archiv ja gerade auf und selektieren. Und das ist halt wahnsinnig viel Arbeit, aber es ist natürlich notwendig und es ist halt ein Premium-Fall, dass die Produzenten sozusagen, die Auslöser sich der Reduktion des Wertes des Werkes annehmen, ne? Das, weil nicht jeder Abzug ist halt gelungen und dann kannst du was aussortieren. Und ich kann mich erinnern, und das erinnerten wir eben beide, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, dass als sie das damals ausführte und da hatte sie Fotos der Leinwand und da sieht man sie so sitzen an einem Tisch und da liegt ganz viel Material auch am Boden, was so zerrissen ist. Und dann meldete sich damals eine junge Kulturwissenschaftlerin und sagte, das können Sie doch nicht machen, das muss doch bewahrt werden. Dann sagte sie auch, ja bitte, wenn nicht ich, wer soll das dann entscheiden? Na, will damit sagen, es kommt ja immer auch drauf an, wie maßvoll du das machst, wer es macht, welche Fragestellungen du hast. Und das ist ein komplexes Thema und ist aber hochspannend.
Ja, total.
Das habt ihr ja bei euch im Podcast ja auch schon besprochen.
Ja, aber es ist ja insgesamt dieses Thema Archive, ne? Das ist ja überall. Ich meine, ihr seid auch Teil des kommenden Artist Meets Archive.
Total spannend. Danke für den Hinweis.
Also das gibt ja jetzt schon seit vielen Jahren, nicht jetzt. Jetzt ist das so eine komische Zeiteingrenzung. Schon seit vielen Jahren immer mehr Projekte, auch künstlerische Komponenten dann mit einbeziehen, in denen es um Archivarbeit geht. Also darum, diese Archive auch aus irgendeiner Schachtel mal rauszuholen und aus irgendeinem Keller zu holen und vielleicht ihnen auch das Tageslicht einfach mal zu gönnen. Und da gibt es unter anderem, seid ihr auch beteiligt, aber seid ihr mit dem LVR beteiligt an Artist Meets Archive?
Genau, wir sind hier als Haus beteiligt. Natürlich habe ich das mit einem gewissen Kalkül auch mit eingefädelt. Gibt ja dann doch immer eine zweite Ebene. Und zwar bezieht sich das auch auf Neuke. Mhm. Wenn ich nächstes Jahr die Neuke-Ausstellung mache, man muss halt einfach fairerweise sagen, Neuke ist als Person mit ihrem Werk nahezu in Vergessenheit geraten, wo wir nicht unentscheidenden Anteile haben, weil es einfach seit 30 Jahren liegt es bei uns und ist jetzt halt auch noch nicht größer aufgearbeitet oder publiziert worden. Mhm. Und wir haben es auch nicht, wir haben ja keine Datenbank, wo du es einsehen kannst, dass wir es wirklich in die Wissenschaft rauspusten und sagen, hier passt auf, hier ist ein Bestand zum Forschen, hängt mit unterschiedlichen Gegebenheiten zusammen. Wir sind ja auch nur da eine kleine Schleife zu machen, ich habe eine fotografische Sammlung. Mhm. Ich habe eine Dauerleihgabe noch dazu vom Freundeskreis, also von der Gesellschaft Fotoarchiv. Und ich habe zudem noch 4 große fotografische Nachlässe, wo Neuke einer ist, Lieselotte Strelow, sagt dem einen oder anderen was, und eben besagter Hermann Klasen. Und dann noch eine größere Schenkung. Und ich bin eigentlich überhaupt als Museum nicht für so eine Archivarbeit ausgelegt. Ja, ich habe negative, ich habe positive, ich muss das alles noch trennen.
Aber wer ist denn dafür ausgelegt, wenn nicht das Museum?
Naja, eher zum Beispiel ein Bildarchiv, sage ich jetzt mal, oder eine Institution wie die Deutsche Fotothek in Dresden, die mit Archiven, die natürlich die mit dem Material ganz anders umgehen können und die ganz andere räumliche Kapazitäten auch haben und die eben auch diese Kombination aus Archivaren haben, die es ja eben auch geben muss, wie aber auch natürlich Kunsthistoriker, Fotohistoriker etc. Wir sind ja eben ein Museum und so, das ist ein bisschen schwierig, lange Rede. Neuke ist eben hier bei uns und ich habe mir überlegt, wir hatten vor 2 Jahren ein Forschungsvolontariat, das hatte auch schon im Schwerpunkt Angela Neuke und die Clara Niemann, die das damals inne hatte. Mit der habe ich den ganzen Bestand überhaupt erstmal gesichtet. Clara hat dann wunderbare Blogbeiträge schon dazu geschrieben, toll recherchiert, erste grundlegende Arbeiten vorgenommen und dann stand eben die Frage, nächstes Jahr Angela Neuke Ausstellung. Ich dachte mir, wie komme ich mit dem Thema raus in die Welt, außerhalb von Bonn? Ich muss das natürlich, ich will ja zeigen, dass ich eine Ausstellung mache von einer Fotografin, wo die Leute hoffentlich kommen, wo sie Interesse haben. Und dann dachte ich mir, Artist meets Archive. Mhm. Neuke, dieses ganze Archiv ist so, oder der Nachlass ist so interessant, weil vor allen Dingen, das ist jetzt unser Anhaltspunkt oder unser Aufhänger. Sie hat von 67 bis 80 war sie freiberufliche Bildjournalistin und hat über den ganzen Zeitraum auch später und auch vorher sehr viele feministische Themen bebildert. Das war wirklich auch von einer persönlichen Folie waren das viele Themen, gerade in den 70er Jahren, die sie einfach wahnsinnig umgetrieben interessiert haben. Sie hat viel für die Emma gearbeitet. Jetzt kommt mein kleiner Shift nach Köln. Und in Köln gibt es den Frauenmediaturm als wirklich substanzielle Einrichtung zur Forschung zur deutschen internationalen Frauenbewegung. Und im Frauenmediaturm, die fragen regelmäßig jedes Jahr kurz vor der Walburgisnacht bei uns an, wie sieht es aus mit dem Neuke-Foto, dürfen wir das veröffentlichen oder ein weiteres? Weil da gibt es ja eben auch, da ist die Emma-Redaktion auch ansässig. Das Ganze geht auf Alles Schwarzer zurück, die das 84 gegründet hat. Seit 94 sitzen sie da in diesem wunderbaren historischen mittelalterlichen Bayenturm. Und mit denen bin ich eine Kooperation eingegangen. Wir sind sozusagen Teil von Artist Meets Archive mit dem Bestand von Angela Neuke, den wir reinwerfen und sagen, das ist der Ausgangspunkt für vielleicht feministische Fragestellungen zum Thema Archiv. Und die Resonanz ist unglaublich. Mhm. Und weil du vorhin sagtest, ne, das Archiv, was macht man damit? Holt man das ein bisschen an die Öffentlichkeit? Die Fragestellung gerade aktuell ja nicht nur von Historikern, von Künstler, Künstlerinnen, zum Thema Archiv im weitesten Sinn. Das ist hochinteressant, wie da, welche Konzepte, welche Ideen es gibt, so etwas zu bearbeiten, einen Teil anzugehen, das in Beziehung zu setzen. Das ist wirklich international angenommen, ganz großartig in der Resonanz und für uns unglaublich. Also es ist toll. Eigentlich müssten wir eine große Ausstellung zu dem Thema machen, als Gruppenausstellung mit fast 70 Einsendungen. Und das ist hochspannend. Das wäre natürlich auch interessant für die Besuchenden mal zu sehen, wie unterschiedlich das Thema Archiv auch angehört und behandelt werden kann. Weil was stellst du dir vor? Was stellt sich der Bürger, die Bürgerin vor, wenn man sagt, das Thema Archiv? Dann stellt man sich vielleicht alte, langweilige Ordner, Schriftstücke, Urkunden, was weiß ich, aber das ist ja so viel mehr.
Und ja, aber ich glaube, es reicht, ich glaube, man muss es anders nennen. Ich glaube, es reicht, es anders zu nennen. Es
ist das Archiv nicht als Archiv zu bezeichnen, sondern als Zusammenstellung.
Wenn man damit nach außen geht, um den Bürger oder die Bürgerin zu sensibilisieren oder so ein bisschen zu interessieren, vielleicht das Wort Archiv einfach weglassen. Weil da hängt so viel dran, das ist so besetzt. So, ich habe das ja selber gerade mitbekommen, als ich dieses Fotoarchiv Hamburg. Idee, das Wort Archiv da reinzubauen, ich weiß gar nicht mehr, ob das so sinnvoll war, weil da so viel dran hängt und so viele Leute sofort die glauben, es handelt sich hier um irgendwas, wo in Pappschachteln Bilder gesammelt werden.
Ist das in deiner Wahrnehmung so?
Ja, nee, nicht in meiner.
Diese Problematik im Umgang mit der Begrifflichkeit.
Ja, total. Das Wort Archiv ist noch immer noch so total besetzt. Und ich glaube, wenn man Menschen dafür begeistern oder interessieren möchte, was das bedeuten kann, so ein Archiv, dann müsste man, also wäre vielleicht, das ist jetzt eine öffentliche Ideenfindung, vielleicht eine etwas entwickeln, wo nicht Archiv draufsteht. Dass man Menschen damit einfach konfrontiert, dass die Dinge existieren und wo sie existieren, ohne dass man überall Archiv dran schreibt.
Ja, okay, diese Erfahrung habe ich jetzt in der Form noch nicht gemacht. Also ich fand es eigentlich auch, als wir es damals für unsere Ausstellungsreihe im Untertitel hatten, aus den Archiven, das war eher so ein bisschen wie auf Entdeckungsreise. Also das hatte noch eine andere Konnotation.
Who knows? Jetzt schweigen wir uns hier an.
Nee, wir schweigen uns nicht an. Nein, ich will aber nochmal Artists Meets Archive. Also ich bin total gespannt, was daraus letzten Endes entsteht. Und es hat halt jede Menge Potenzial natürlich auch nochmal vom Thema. Ne?
Total.
Weil gerade auch Neuke hat einfach unheimlich viele Themen besetzt, was wir ja aber auch schon, ohne dass ich das jetzt schmälern will im Werk, bei Deutschland 1980 gesehen haben. Ne? Das sind ja auch so viele Themen, die wir vermeintlich der Vergangenheit angehörig sehen.
Du meinst
sehen.
Deutschland um 1980?
Deutschland um 1980, ja, ja, ja. Ne? Da hatten wir ja auch so unterschiedliche fotografische Positionen. Das ist einfach so, so virulente Themen, die uns heute nach wie vor so beschäftigen, die so brandaktuell sind. Und in den Bildfindungen ist es eben auch so, ja. Das ist extrem spannend, das so zu sehen und eben auch darstellen, zu vermitteln, hoffentlich.
Ja. Adelheid.
Ja.
Pass auf, ich habe jetzt noch zwei so kleine Fragen.
Zwei kleine Fragen? Was hängt bei mir im Wohnzimmer?
Woher weißt du das denn? Was hängt bei dir im Wohnzimmer? Okay. Dann steigen wir jetzt direkt so ein. Wenn du die
Nein,
Frage selber stellst.
Das war jetzt einfach aus dem Bauch raus. Keine Ahnung.
Witzig,
was sollst du mich sonst fragen?
Was hängt bei dir im Wohnzimmer? Ja, los.
Wolltest du fragen?
Ja, ich hätte es vielleicht ähnlich, aber kannst du auch so beantworten, ja.
Bei mir hängt nicht nur Fotografie. Ich habe so eine Petersburger Hängung. Bei mir hängt Zeichnung, bei mir hängt große Edition von Fischli Weiß.
Oh, schön.
Barbara Klemm, Rudolf Bonnwy, Hermann Klaasen,
okay, also
Hansi Müller-Schorb.
Ja, ja, okay.
Eine wunderbare Zeichnung von meiner Tochter, als sie 5 war, vom Dom, also Sucht ihresgleichen. Neben der Domfotografie im Übrigen von Schmölz und Klaasen. Also
da ist die Kuratorin dann auch am Werk. Ne?
Genau, also ich bin, und jetzt, ja, Monika Loh hängt da auch.
Okay, wow, okay. Also das ist viel,
aber
also
nur,
viel
im nur im Wohnzimmer.
Ja,
also
natürlich,
es gibt,
weil
ne, es gibt
im
halt
Rest
auch noch
des Palastes, neben der Orangerie, da ist dann noch die Sammlung.
Nein, ich habe nicht so große Räumlichkeiten, aber ich bin einfach ein großer Freund von vielen Bildern, die auch immer mich zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder begleitet haben oder mir begegnet sind mit den Machenden.
Aber sind das Sachen, die du gekauft hast oder die eher so durch die Haustür geflogen kamen?
Jetzt muss ich gerade überlegen, gekauft und geschenkt.
Ja, okay.
Also ich bin jetzt keine Käuferin, dass ich sammeln würde. Ich bin keine Sammlerin. Ich habe zwar, alle meine Schränke sind voll, aber das ist was anderes. Ich sammle keine Kunst, sondern habe immer wieder Dinge auch, ich hatte auch mal 2 Jahre einen Kunstraum, den ich betreut habe. Da ist halt auch immer, kannst ja einfach nur die, also mir geht es so, ich kann nur die Positionen besprechen, vertreten etc., mit denen ich wirklich, wo ich einen großen Bezug zu habe, die mir was sagen. Und insofern habe ich da halt auch Arbeiten von den Künstler, Künstlerinnen, denen ich damals zusammengearbeitet habe.
Ja, okay. Oh, das war also.
Oder Eusebius Wirdeier, ja, den ich sehr schätze als Kölner Fotograf und Fotohistoriker, habe ich auch einige Arbeiten an.
Okay. Pass auf, ich stelle dir noch eine abschließende Frage, weil das wäre jetzt keine direkte Frage gewesen, aber das war, du hast deine eigene Frage super beantwortet.
Vielen Dank.
Gibt es irgendeine fotografische Arbeit, die dich total geprägt oder beeindruckt hat irgendwann? Auch als du angefangen hast, dich für Fotografie zu interessieren? Also irgendwas, was so bis heute auch dein Denken prägt vielleicht?
Weniger das Denken prägt, aber einfach sehr eindrucksvoll sich bis heute immer wieder sich wiederholt, dass ich sie immer wieder auch vor mir sehe, eher als Position. Das ist das, zum einen ist das, ich muss mal sagen, das Werk von Hermann Krone.
Aha,
Hermann Krone, kennst du vielleicht?
Kenne ich garantiert, aber da habe ich gerade nichts im Kopf.
Krone war Fotograf, Wissenschaftler, der in Sachsen tätig war. der im 19. Jahrhundert auch ein Lehrmuseum für Fotografie gegründet hat, was sich jetzt, ich glaube, im Kupferstichkabinett auch befindet, jedenfalls in Dresden angedockt ist. Und Krone war einer der ersten Fotografen, der frühzeitig in der sächsischen Schweiz Freilicht fotografiert hat. Da bin ich ja aufgewachsen und unweit von mir zu Hause gibt es die wunderbare Bastei, ist ein kleiner Tourismuswerbeblock. Ja, zu Sachsen, zum Gehen. Und auf der Bastei ist so eine eingemeißelte Tafel in Sandstein, hier, also Latein, hier malte Hermann Krone mit Licht. Mhm. Da hat er die ersten Aufnahmen 1853 gemacht. Und als ich 97 in der Bundeskunsthalle mein Praktikum gemacht habe, bin ich, hatte ich dann halt auch verschiedene, weiß ich nicht, dann wie auch eine Einladung bekommen, gefunden, nach Dresden zur Hermann-Krone-Tagung. Und ich kannte ihn bis dahin aber nicht wirklich, nicht bewusst. Die Inschriftentafel kannte ich natürlich, ja. Aber ich sagte ja schon, dass ich jetzt nicht so die großen Bezüge zur Fotografie oder Fototheorie-Geschichte hatte. Und da war ich dann zu dieser zweitägigen Krone-Tagung und das war für mich eine wirkliche Entdeckung und auch so ein Erweckungserlebnis. Fotografie 19. Jahrhundert, so kannst du dir vorstellen, hat natürlich eine unheimliche auratische Wirkung auch gehabt. Und dieses Lehrmuseum ist wirklich großartig gewesen. Also Hermann Krone so als Initialzündung auch in die Fotografie zu gehen und weiterzugehen, das ist schon etwas, was ich immer wieder habe. Und eine große visuelle Liebe einfach zur Fotografie des 19. Jahrhunderts, finde ich. Also, um das jetzt mal pauschal zu sagen, ja. Na, letzte Paris-Foto, ich kann einfach in so ein paar Kojen der geschätzten New Yorker Galeristen kann ich einfach echt lange hängen bleiben.
Was hättest du geklaut, wenn er hätte klauen dürfen? Klauen kann man nicht dürfen, dann ist nicht klauen.
Es gab eine sehr schöne Arbeit, jetzt muss ich leider gerade passen, weil das geht mir in letzter Zeit häufig so, meinem Namensgedächtnis, die erste Leipziger bekannte Fotografin, die dann nach New York gegangen ist. Ja?
Ja, und wunderbare, ich glaube, wir wissen beide, wen du meinst.
Ja, ich komme gerade nicht drauf, da erwischst du mich eiskalt. Jedenfalls wunderbare Fotografie bei Hans Krauss.
Die ist ganz früh nach New York gegangen, die war nicht lange in Leipzig, die kennt man nicht
und
so.
Und die ist aber wieder zurückgekommen dann nach Leipzig und hat dann ein Studio aufgemacht.
Auch 19. Jahrhundert, ja. Klar.
Ja.
Aber war das 60, 70 so?
Früh, wirklich früh und auch eine Frau, die dann in Leipzig auch das Atelier hatte.
Oh Mann, verdammte Axt.
Genau. Das solltest du bitte nachtragen.
Das tragen wir nach und das schreiben wir dann. Das schreibe ich auch unten rein, wer unbedingt gemeint ist.
Ganz wunderbare Arbeit, die Hans Krauss in der Galerie hatte. Und die hätte ich mir in der Tat mitgenommen. Das war ein sehr schönes Porträt. Das war jetzt vielleicht nicht das Allerbeste, aber es ist einfach so große Aura, eine tolle Fotografin und einfach eine ganz wichtige Position. Die hätte ich mir, glaube ich, schon gerne. Ja, die hätte ich schon gerne bekommen. Das ist das eine, also das war der kleine Flug Hermann Krone. Und das andere in der Tat in der Ausstellung Deutsche Fotografie macht eines Medium, hatte ich dann eben die Fotografie auch von Lieselotte Strelow, die mir damals ja auch noch nichts sagte. Und da gibt es einfach das ein oder andere sehr eindrucksvolle Porträt. Und das hat mich schon auch, das ist etwas, was ich mir auch immer wieder in Erinnerung rufe oder was mich immer wieder auch bei gerade im Porträtbereich drauf zurückwirft auf meine ersten Begegnungen. Also schon etwas, was mich immer wieder auch mal begleitet hat und was ich natürlich hier jetzt, weil es ja der Bestand ist, den ich betreuen darf und verantworte, natürlich auch nochmal einen anderen Bezug zugelassen hat. Also das sind schon so ein paar Markpunkte. Vielleicht auch noch Alfred Eisenstädt, den hatte ich.
Ja, okay.
Das hat mich damals einfach sehr beschäftigt, sein Schicksal. Und ich kannte ihn auch nicht. Wir haben ihn damals auf dem Katalog gehabt mit den Technikern, Menschen, die auf dem Zeppelin stehen. Mhm. Und das fand ich einfach vom Bild. Das war so ein ganz körniges Motiv, echt so ganz grobes Korn. Und ich fand das einfach so, die Bewegungsunschärfe, und ich fand das so eindrucksvoll. So, das sind so Bilder, die ich immer wieder...
Ja, okay.
Habe die immer wieder mal.
Ich versuche das so zu verlinken, dass man sich das angucken kann. Auf den Namen bin ich immer noch nicht gekommen.
Ich habe das Telefon leider gerade nicht bei mir liegen, sonst könnte
ich
sehr schön sein.
Ich schreibe das, schreib das rein, wir finden das. Es ist aber auch ein bisschen Spannung dabei. Da müssen die Menschen, genau, die also zuhören, einfach reingucken.
Es ist wirklich bekannt und es tut mir leid, ich komme gerade nicht drauf.
Wir finden das raus, wir schreiben das rein. So ein bisschen Spannung muss sein. Oder wer sofort weiß, wer gemeint ist, darf uns natürlich auch schreiben. Vielleicht gibt es was zu gewinnen. Ein Bild von der gewählten Fotografin.
Ich glaube, da tust du dich schwer mit.
Ja, kann ich aus dem Internet ausdrucken. Mehr gibt's nicht. Auf Office-Papier.
Genau.
Mehr ist nicht drin. Auch, obwohl, Bildrechte müssten dann ja...
Das sollte durch sein.
Das sollte durch sein. Ja, es gibt einen Ausdruck auf Office-Papier, wer uns den Namen schickt.
Ich guck mal. Okay.
Mhm. Adelheid?
Ja?
Spitzenklasse. Ich habe keine weiteren Fragen.
Keine weiteren Fragen?
Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Dabei könnte man noch so viel sprechen.
Ja, aber ich bin durch.
Gut.
Also außer dann, du hast die Themen, wo du sagst, boah, da muss ich jetzt noch mal. Ich muss jetzt noch, du hast jetzt noch Werbeblock, wenn du möchtest.
Ich habe noch Werbeblock, nein, ich möchte, ich habe generell noch viele Themen, aber gerne einfach noch mal den Verweis auf Angela Neuke. Mhm. Ja, nächstes Jahr im Mai werden wir die Ausstellung eröffnen. 12. Ja. Mai ist das geplant.
Ich habe keine Fragen mehr und es war... war eine gute Stunde, eine sehr schöne gute Stunde und vielen Dank. Ich sage auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank dir. Auf die nächste Stunde.
Sehr schön gesagt, auf die nächste Stunde. Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Das war's mit dieser Episode von Die Motive. Wenn dir gefällt, was du hörst und du die Motive unterstützen möchtest, auch weiterhin diesen Podcast, den Newsletter, die weiteren On- und Offline-Aktivitäten zu produzieren, dann schau einfach gern auf steady.de/die Motive vorbei und schon kannst du für 3 Euro im Monat helfen. Ich bin dankbar für jede Unterstützung.